Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts 360 Grad Steuerberatungs- und Finanzen Podcast für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Semmel-Wecker, ich bin Steuerberater aus Aachen und berate seit nunmehr knapp 15 Jahren Heilberufe. Die heutige Folge bezieht sich auf das Thema Investitionsabzugsbetrag. Kleiner Zungenbrecher, deswegen auch kurz IAB genannt. Der ein oder andere kennt das Thema vielleicht in einer anderen Thematik, und zwar hieß dieser IAB früher Ansparrücklage. Der Gesetzgeber hat diese Thematik entsprechend verändert, sodass man jetzt nicht mehr von der Ansparrücklage, sondern vom Investitionsabzugsbetrag spricht. Ich möchte kurz auf einige allgemeine, auf die grundsätzliche Funktionsweise zu sprechen kommen. Wichtiger sind mir allerdings Hinweise, es werden gleich 3-4 Hinweise sein, zu neueren Erkenntnissen, neueren Urteilen, die für die tagtägliche Praxis relevant sind. Ja, was ist der IAB? Was ist der Investitionsabzugsbetrag? Grundsätzlich ist das eine Fördermaßnahme für kleine und mittlere Unternehmen, also branchenübergreifend. In der Weise können sich die Steuerpflichtigen, also der Praxisinhaber, kann sich beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen für die künftige Anschaffung, also künftige Investitionen von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu 40%, das ist die Maximalgrenze, 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten gewinnmindernd abziehen. Somit können die Abschreibungen auf ein abnutzbares Wirtschaftsgut bis zur Höhe von 40% um bis zu 3 Jahre, nächster wichtige Punkt, 3 Jahre vorgezogen werden. Kleines Beispiel an der Stelle: Sie wollen im Jahr 2021 ein neues Praxisgerät anschaffen. Die geplante Summe der Investition beträgt 20.000 Euro, nehmen wir mal an. Hierfür können Sie dann bereits 3 Jahre vorher, das heißt in 2018 gewinnmindernd, einen Betrag von 8.000 Euro, 40% von 20.000, zum Abzug bringen und damit entsprechend Steuern sparen. Wobei sparen, betone ich extra, ist es nicht zwingend, es ist eher eine Steuerstundung, weil dieser IAB später wieder aufgelöst werden muss. Dazu später mehr. Das heißt, es ist also de facto kein Instrument des Steuersparens, kein tolles Steuersparmodell, sondern letztendlich wollte der Gesetzgeber die Investitionsfreudigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen fördern und stellt diesen betreffenden Unternehmen eine Steuerstundung. Also quasi, da geht es darum, Liquidität anzusammeln, um die Investition umzusetzen. Eine Steuersparnis wäre es ja nur dann, wenn ich den IAB nicht auflösen müsste. Allerdings ist es halt so, wenn ich nach 3 Jahren oder bis zu 3 Jahren die Investition tatsächlich durchführe, dann wird der IAB im Prinzip wieder aufgelöst. Ich gehe jetzt nicht in die Details. Das ist mittlerweile beim IAB ein bisschen anders als bei der sogenannten Ansparrücklage. Bei der Ansparrücklage war es dann wirklich eine Auflösung. Bei dem IAB ist diese Funktionsweise etwas angepasst worden. Aber letztendlich müssen Sie sich nur merken, im Zeitpunkt der Anschaffung, der Investition, muss der Betrag, den Sie ursprünglich, also vor bis zu 3 Jahren, gewinnmindernd berücksichtigt haben, muss eben wieder hinzugerechnet werden, beziehungsweise einkommenserhöhend wirkt er sich aus, und somit stellen Sie fest, letztendlich die Steuer, die Sie vor 3 Jahren, circa 3 Jahren, bis zu 3 Jahren gespart haben, müssen Sie jetzt nachzahlen. Der einzige denkbare Fall aus meiner Sicht, wann es wirklich zu einer Steuerersparnis kommt, wäre der Fall, wenn Sie in den Jahren, in den jeweiligen betroffenen Jahren, ja deutlich unterschiedliche Steuersätze hätten, weil ihr Einkommen entsprechend stark schwankt. Dann kann es natürlich zu dem Effekt kommen, dass Sie im Jahr der Bildung einen höheren im Zweifelsfall Steuersatz hatten als im Jahr der Auflösung. Dann kann es theoretisch zu einem Steuerspareffekt kommen. Wie gesagt, grundsätzlich allerdings reden wir nur von einer Steuerstundung. Ja, das Gemeine an der Sache ist, wenn Sie den Investitionsabzugsbetrag, und das hat in der Vergangenheit auch in der täglichen Beratungspraxis oftmals zu Problemen geführt, weil viele unserer Mandanten gedacht haben, ja, ich nutze den IAB oder damals noch die Ansparrücklage, jetzt um Liquidität zu sparen für die Steuer. Das kann natürlich zum Problem werden. Wenn Sie gezwungen sind, aus Liquiditätsproblemen diesen Posten zu bilden, weil Sie der Meinung sind, so holen Sie sich quasi Liquidität, weil Sie sparen ja in dem Sinne erstmal Steuern. Sie müssen erstmal weniger Steuern zahlen. Wie gesagt, müssen Sie später zurückzahlen. Aber erstmal sparen Sie die ja in der Momentaufnahme. Hat in einigen Fällen dazu geführt, dass wenn dann die Investition anstand, also sprich 3 Jahre sind abgelaufen, ich muss jetzt investieren, dann ist das Geld nicht da. Weder für die Steuer, die dann eben gezahlt werden muss, noch für die Investition. Ja, dann haben wir so einen Rattenschwanz, so ein Hamsterrad, dann wird der nächste IAB gebildet und so weiter und so weiter. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit der Bildung und muss sich genau Gedanken machen, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen dieser IAB gebildet werden soll. Es ist kein Allheilmittel und sollte mit dem Steuerberater im Detail abgesprochen werden, ob es Sinn macht im konkreten Einzelfall oder halt nicht. Ich möchte nun auf einige wesentliche Aspekte, die damit zusammenhängen, zu sprechen kommen. Da geht es um einige Dinge, die jetzt die Rechtsprechung der Gesetzgeber auch teilweise neu mitgeteilt hat. Ich fange an mit einer Neuerung des BMF, also des Bundesministeriums für Finanzen. Die erkennen die BFH-Rechtsprechung bei sogenannten Mitunternehmerschaften. Also wir reden da insbesondere von Gemeinschaftspraxen, von Berufsausübungsgemeinschaften. Das ist, glaube ich, sehr positiv zu werten. Da hat das BMF, wie gesagt, die neue Rechtsprechung des BFH vollumfänglich anerkannt. Was bedeutet das? Das bedeutet in dem konkreten Fall, dass die IAB-Bildung im Gesamthandelsvermögen, das heißt im Vermögen der Praxis, bei einer Investition, die tatsächlich nachher im sogenannten Sonderbetriebsbereich eines der Partners, eines der Gesellschafter gemacht wurde, getätigt wurde, ist zulässig. Das heißt, im Gesamthandelsvermögen kann der IAB gebildet werden. Die Investition nachher wird nicht in der Gesamthand, also von allen Beteiligten zusammen getätigt, sondern halt nur von einem der Partner. Dann ist die Bildung trotzdem zulässig. Das wurde jetzt glücklicherweise oder interessanterweise vom BMF bestätigt und somit ist die Sache, denke ich mal, sauber. Diese neue Sichtweise kann in allen offenen Fällen angewendet werden. Das heißt, wenn Sie dort im Einspruchsverfahren sich befinden, weil Sie mit dem Finanzamt sich darüber gestritten haben, können Sie sich jetzt nun auf den BFH und auf das BMF beziehen. Ein weiterer interessanter Punkt aus meiner Sicht ist die Frage, darf ich meinen Investitionsabzugsbetrag der Höhe nach nachträglich aufstocken? Damit haben sich auch BFH und BMF beschäftigt und es war nun so, dass der BFH schon seit Einführung des neuen IABs, das war 2007, 2008, für dessen Anerkennung, die Anerkennung des IABs, den sogenannten Finanzierungszusammenhang nicht vorausgesetzt hat. Was ist der Finanzierungszusammenhang? Ursprünglich war eine der Voraussetzungen für die Bildung des IAB bzw. damals noch der Ansparrücklage, dass auch wirklich eine konkrete Investitionsabsicht des Steuerpflichtigen vorgelegen haben muss. Das heißt, ich musste mein Investitionsobjekt, mein Praxisgerät, sehr genau beschreiben. Es hat also nicht gereicht, wenn ich sage, ich bilde den Investitionsabzugsbetrag für ein Praxisgerät, sondern ich musste dann eben reinschreiben, es handelt sich um ein Ultraschall oder EKG oder was auch immer. Das hat der BFH kassiert, das heißt, das war lange schon nicht mehr nötig. Dem hat sich jetzt der BMF angeschlossen und somit ist dieses Thema nicht mehr ganz so dramatisch. Was betrifft jetzt die nachträgliche Aufstockung? Damit ist gemeint, dass wenn Sie zum Beispiel den Fall haben, das kommt immer mal wieder vor, dass sich die Kosten der Investition nachträglich erhöhen, dann können Sie den IAB nachträglich aufstocken. Anderer Fall ist, Sie haben den IAB nicht in der vollen Höhe, das heißt, volle Höhe heißt 40% der voraussichtlichen Investitionskosten. Die haben Sie nicht ausgeschöpft, können Sie nachher eben aufstocken. Oder der dritte denkbare Fall ist, dass die Bemessungsgrundlage für den IAB von 40% nicht die gesamten voraussichtlichen Anschaffungskosten abbildet. Das heißt auch hier eine Vereinfachung. Kurzum, es ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, den ursprünglich gebildeten IAB, der im Zweifelsfall nicht die kompletten Investitionskosten abdeckt, eben aufzustocken. Wie gesagt, auch da im Einzelfall bitte den Steuerberater kontaktieren. Abschließend möchte ich einen letzten Punkt ansprechen bei dem IAB, das ist die sogenannte Verzinsung. Kurzum erwähnt, wenn Sie die Investitionen, die Sie ja mit diesem IAB planen, tatsächlich nicht durchführen innerhalb der nächsten 3 Jahre, ja, dann bittet der Fiskus Sie ordentlich zur Kasse. Sie müssen also quasi 6% nochmal pro Jahr der Existenz des IABs zahlen. Auch das ist natürlich wichtig zu wissen. Umso wichtiger ist eine wirklich gute Planung und eine gezielte Einsetzung dieses IAB und nicht einfach willkürlich IAB zu bilden. Das heißt, ich kann nur empfehlen, es sollte wirklich eine Investitionsabsicht vorhanden sein, auch wenn die, wie wir eben gehört haben, rein formal nicht mehr zwingende Voraussetzung ist. Aber aus meiner Sicht eben sind die nachteiligen Konsequenzen, sprich Verzinsung, einfach zu teuer, je nachdem, welche Beträge wir da haben. Der letzte Aspekt, auf den ich eingehen möchte in Zusammenhang mit dem IAB, ist die Verzinsung. Verzinsung, ich mache es kurz und knapp, kommt immer dann zum Tragen, wenn Sie eine Investition nicht tätigen. Früher war es so, also früher heißt bis einschließlich dem Veranlagungszeitraum 2012, war es so, dass wenn Sie zum Beispiel ein IAB im Jahr 2010 gebildet haben, dann hätten Sie den ja 3 Jahre, erinnern Sie sich, 3 Jahre muss ich dann im Auge behalten, in 2013 aufgelöst und die Auflösung, wenn die zu einer Nachzahlung, Steuernachzahlung führt, wird diese Steuernachzahlung ab wiederum 15 Monaten, das heißt im 1.4.2015 in dem Beispiel, würde die mit 6% pro Jahr verzinst. Das heißt, wir bilden in 2010, wir lösen auf in 2013 und in 2015 im April beginnt die Verzinsung. Jetzt ist es allerdings leider so, dass ab dem Veränderungszeitraum 2013 das grundsätzlich geändert wurde. Das heißt, wir stellen jetzt nicht mehr, oder das Finanzamt stellt nicht mehr auf das Jahr der Auflösung, sondern auf das Jahr der Bildung ab. Das heißt, ab 2013 ist es so, Sie bilden in 2013 den IAB, Sie müssen ihn in 2016 auflösen. Die Verzinsung beginnt allerdings schon im Jahr 2015, das heißt 15 Monate nach dem Jahr der Bildung. Deswegen ist es natürlich ganz, ganz entscheidend, dass Sie genau überlegen, ob Sie den neu gebildeten IAB später auch wirklich nützen, weil die steuerliche Verzinsung ab 2013 letztlich ja bis zu 18 Prozentpunkte betragen kann. 18% sind 36 Monate mal 0,5. 6% sind im Prinzip die Jahresverzinsung. Im Konkreten bedeutet das 0,5% pro Monat, aber 12 mal 0,5 ist dann eben 6%. Dann mal 3 Jahre kommen wir auf bis zu 18%. Allein schon deswegen sollte man sich ganz genau überlegen, ob die Bildung eines IABs das ja der wesentliche Aspekt ist, um Konsequenzen für seine Steuerzahlung zu bewirken. Wie gesagt, zusammenfassend kann man sagen, der IAB ist sicherlich ein sinnvolles Instrument, seine Steuerlast zu optimieren. Optimieren nicht im Sinne von mindern, sondern einfach nur zu verschieben. aber auch eine Verschiebung kann ja eine Optimierung sein. Allerdings ist es, wie gesagt, kein Sparmodell in dem Sinne. Und deswegen muss im Vorfeld genau überlegt werden, ob Sie den IAB wirklich bilden wollen, ob der in Ihrem Fall der Anschaffung der Investition durchaus Sinn macht. Klassische Fälle, wo das Sinn machen kann, sind zum Beispiel Existenzgründung, das heißt Praxisübernahmen. Da kann es durchaus Sinn machen, weil Sie wissen, eine Praxisübernahme, eine Praxisgründung erfordert große Summen. Und da macht es natürlich unter anderem oder unter Umständen Sinn, aber auch das kommt auf den Einzelfall drauf an, sich über die Bildung eines IAB eben sozusagen Liquidität zu besorgen, zu verschaffen, indem man halt die Steuern etwas mindert bzw. verschiebt in die Zukunft, wenn dann eben auch die Praxiseinnahmen sprudeln sozusagen. Also wie gesagt, Existenzgründung ist ein Beispielsfall, wann das relevant sein kann. Und ansonsten bitte im Detail mit Ihrem Steuerberater absprechen und überlegen, ob das sinnvoll ist. Ja, das war's für heute. Ich freue mich auf Rückmeldungen und auf Rezensionen, auf Bewertungen. Gerne 5 Sterne, gerne Rezensionen unter dem Podcast oder unter der einzelnen Folge abgeben. Ich freue mich drauf, werde auch jeden einzelnen Kommentar selbstverständlich beantworten. Alle Fragen beantworten. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Auf Wiederhören und tschüss.